Bittet man Entschuldigung, dass ich nicht auf Italienisch spreche. Mein Italienisch reicht nur für die Grundversorgung. Gelato, Espresso, Pasta. Ja, ja, ich hab schon gesagt, ich könnte Ihnen das gerne auf Russisch, aber da haben Sie ein Problem. Mehr als mit Deutsch. Ja. Ich soll als erstes ganz, ganz herzlich grüßen vom Bischof Ulrich Neimeyer und auch vom Altbischof Wanke. Bischof Ulrich ist ja heute nicht hier, er hätte den Termin gern wahrgenommen, aber es ist ja Deutsche Bischofskonferenz im Moment so, dass er da in Fulda ist. Und mit Bischof Joachim konnte ich heute früh Gottesdienst feiern. Der genießt seinen Ruhestand und dass wir früh zusammen euch das Team feiern dürfen. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin seit dem Jahre 2010 hier in Erfurt als Generalvikar. Habe es schon so vorher gerade gesagt, mein Einstieg in das Leben als Priester ist etwas quer. Ich habe vorher etwas anderes gemacht. Ich habe Mathematik, Physik und Pädagogik studiert und habe ein paar Jahre, zwei Jahre nur, auch auf Wunsch des Bischofs Wanke damals noch in der DDR als Lehrer gearbeitet, ganz bewusst dort reingegangen, um dort nochmal auf dieser Seite was zu erfahren und bin dann erst in das Theologiestudium eingestiegen, war dann unmittelbar nach der politischen Wende hier in Thüringen als Kaplan eingesetzt. Für mich überraschenderweise hat mich mein Bischof in meine Heimat geschickt, in den Ort, wo ich geboren, aber nicht aufgewachsen bin. Also ich bin im Eichsfeld, im katholischen Teil des Bistums Erfurt geboren, in einem kleinen Dorf bei Ingelstadt aufgewachsen und Bischof Joachim meinte kurz nach der Wende, was untypisch ist, du gehst mal in deinen Geburtsort, dort wo du zu Hause bist, weil du kennst alle Wendehälse und roten Socken, die dort nach der Wende hochkommen. Also er sagte bewusst reingeschickt, du kennst die Situation, du weißt auch in dieser Zeit des Neuaufbaus, der Neustrukturierung der Gesellschaft, wer aus welchen Hintergründen kommt. Du kennst die Leute. Das war herausfordernd, aber auch oft schwer, weil der Prophet tut ja nichts in der Heimat. Das habe ich oft genug erfahren, wenn ich gepredigt habe, dass mir dann Schulfreunde von hinterher sagten, sei nicht so laut und so, hab keine so flotte Lippe, du hast früher selber im Nachbarsgarten Pflaumen geklaut. Wo ich sage, gut, bestimmt. Aber man entwickelt sich ja auch weiter. Dann war ich Kaplan in der Diaspora, nicht weit von Erfurt weg, hier in Gotha. Und war danach dann 10 Jahre Pfarrer und Dekan in Eisenach, der Stadt der Heiligen Elisabeth und wo die Wartburg ist und wo Luther auch das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt hat. Und wie gesagt, 2010 war dann Bischof Joachim der Meinung, er braucht mich hier in Erfurt. Und seitdem, wie gesagt, hier als Generalvikar. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Dinge zum Bistum erzählen, so einen geschichtlichen Überblick. Weil ich meine, dass unsere heutige Situation, die wir hier in Thüringen haben, besser zu verstehen ist, wenn man gewisse geschichtliche Implikationen kennt. Und ich möchte einfach mal einsteigen, ich gehe jetzt hier rüber, dass Sie ein bisschen was auch mitlesen und sehen können. Ich steige einfach mal ein mit der Geschichte des Bistums. Wir haben hier in Thüringen eine sehr, sehr lange christliche Geschichte. Schon im 6., 7. Jahrhundert gab es hier eine Missionstätigkeit, vor allem durch iroschottische Mönche. Wir haben hier in Erfurt ein Zeugnis dafür. Es gibt hier eine Kirche, St. Nikolai, im Volksmund genannt die Schottenkirche. Die geht also auf diese iroschottische Mission hier in Thüringen zurück. Und im gesamten Frankenreich, zu dem damals Thüringen gehörte, war der christliche Glaube von Anfang an zwar in kleinen Zellen, aber relativ gut verwurzelt. Und die entscheidende Rolle für die Missionierung hier in diesem Gebiet, in Franken und Thüringen, spielt dann der Winfried Bonifatius, der Apostel Deutschlands, der hier in diesem Gebiet ein wenig östlich von hier, vor allem in Ortruf, missioniert hat, dort auch ein erstes Kloster gründete
und dann schließlich 742 ein eigenes Bistum Erfurt ins Leben rief. Seine Hauptintention war, die kleinen, verstreuten christlichen Gemeinden, in denen teilweise auch ja, eine Verkündigung auf Eigenoffenbarung lief, sag's mal vorsichtig, also wo ja, so der Glaube in der Gefahr war, ein Stückchen ins Pagane abzurutschen, da war es ihm ein wichtiges Anliegen, eine kirchliche Struktur zu schaffen und vor allem dafür zu sorgen, dass Seelsorger und Klerus gut ausgebildet sind. Er hat das gemacht durch Klostergründungen. Und er wollte natürlich auch dieses Missionsgebiet ganz bewusst in die Gesamtkirche einbinden, indem er die Verbindung wirklich zum Papst gehalten hat. Allerdings hat dieses Bistum nicht lange Bestand gehabt. Schon 755 wurde dieses Bistum aufgelöst und in das Bistum Mainz eingegliedert. Bonifatius war ja Erzbischof in Mainz, also von daher war das dort angedockt. Und es blieb Mainzer Gebiet bis 1929. Dazwischen gab es einige Teile, die mal abgespalten waren, aber da sage ich dann noch was dazu. Hier in Erfurt wurde relativ bald ein Weihbischof von Mainz ja eingesetzt, der quasi Statthalter des Mainzer Erzbischofs war. Und dort, wo heute die Thüringer Staatskanzlei ist, das war der Sitz, das Palais, dann des Weihbischofs auch. Dieser Weihbischof hat sehr in den Jahren der Geschichte immer wieder versucht, bewusst hier in Erfurt eigenständiges Leben zu entwickeln. Und daraufhin gehen vor allem hier in Erfurt der große Domberg zurück mit den beiden großen Kirchen, Dom und St. Severi. Diese St. Severi-Kirche war ursprünglich eine kleine Hauskirche am Burgsitz des Mainzer weltlichen Verwalters. Später wurde es dann Pfarrkirche und dass daneben der große Dom steht, das sei mir bitte als Nebenbemerkung erlaubt, hat einfach mit einer Konkurrenz zwischen Domkapitel und Kirchengemeinden der Stadt im Mittelalter zu tun. Als die Severikirche gotisch groß neu gebaut wurde, war der Dom schäbig und klein und man wollte unbedingt einen großen Dom vom Domkapitel natürlich wieder haben. Und da war man sehr erfinderisch und da aber der Platz zu klein war, hat man nach vorn auf dem Platz rausgebaut, von unten ein Mauerwerk hochgezogen, die sogenannten Kavaten, Hohlräume, sodass der Dom heute auf 3 Kelleretagen steht. Seit dem Mittelalter vorne das hohe Chor. Wenn wir dort die Stützmauern wegnehmen, würde der runterfallen. Da ist kein Boden, nichts darunter. Da kann man sehen, wie so ein Konkurrenzkampf am Ende doch was Schönes hervorbringen kann. Wir sind dankbar dafür, dass wir diesen Dom haben. Und das ist so ziemlich eine einmalige Geschichte in Europa, dass man 2 so große Kirchen unmittelbar nebeneinander hat. Weg vom Exkurs wieder zum Bistum. Nach Bonifatius in der frühen Zeit festigt sich der Glaube sehr stark. Wir haben hier in Thüringen im Mittelalter wirklich blühende christliche Landschaften und Gemeinden, vor allem als Rückgrat mit Klöstern. Es gibt wirklich große Klöster hier in Erfurt, waren dann im Mittelalter die Franziskaner waren da, die Dominikaner waren da, bei den Frauenorden waren die Weißfrauen da, die Magdalenerinnen dann, die hier gesetzt waren. Die Augustiner hatten hier ein Riesenkloster. Die Dominikaner nicht zu vergessen, Meister Eckhart gehört hier nach Erfurt. Die Predigerkirche ist seine Wirkungsstätte gewesen, heute evangelisch. Wir haben auch Land verteilt, viele, viele Klöster gehabt. Also wirklich lebendiges katholisches Leben im Mittelalter in ganz Thüringen. Ja, und dann kommt die Reformation, die ja hier von Sachsen und Thüringen ihren Ausgangspunkt hatte. Und die Reformation ändert hier in Thüringen die kirchliche Landschaft fundamental. In den größten Teilen Thüringens bricht zwischen 1530 bis etwa 1560 katholisches Leben fast total ab. Es gibt ein kleines Gebiet im Norden, das sogenannte Eichsfeld, ich zeige es nachher auf der Karte, das dann wieder katholisch wurde, und zwar durch die Jesuiten, die dort quasi reformiert haben, die über die Schulbildung dort Glauben wieder reingebracht haben. In den restlichen Teilen Thüringens gibt es nur ganz kleine katholische Zellen. Ich habe vorhin gesagt, ich war Pfarrer in Eisenach. Eisenach hatte 1510 insgesamt 13 Kirchen, davon 4 Klosterkirchen. Ja, die waren natürlich alle katholisch. 1580 gibt es in Eisenach keine katholische Kirche, keine katholische Kapelle, auch in der ganzen Umgebung nicht. Also die Kirchen, auch die großen Kirchen, werden protestantisch. Und es kommt ja dann auch zu dem engen Zusammenhang zwischen weltlicher Macht und Protestantismus, quasi eine Staatskirche, sodass katholisches Leben wirklich auch lange Zeit verhindert wurde. Erst im 18. Jahrhundert entstehen wieder an mehreren Orten katholische Gemeinden. Die Ausnahme war Erfurt, hier gab es immer katholische Gemeinden. Es gab wenige Städte, wo es katholische Gemeinden gab, aber ansonsten flächendeckend eigentlich nicht. Ich kann es wieder von Eisenach her sagen, der erste katholische Gottesdienst nach der Reformation in Eisenach war 1843. Dazwischen gab es keinen katholischen Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst war nur deshalb möglich, weil der Fürst, beziehungsweise die zuständige Landesregierung am eigenen Hof Sachsen-Coburg-Weimar-Gotha dort Bedienstete hatte aus dem französischen Adel, die natürlich katholisch waren. Und seine Gnaden wollte gern in der Riege der Fürstentümer in Deutschland gut mitspielen, als kleines Fürstentum, hat also geöffnet, hat Kultur hereingeholt, hat Militärgarnisonen aufgebaut, also zogen wieder katholische aus dem Rheinland Offiziere und Unteroffiziere her, und plötzlich waren katholische Leute da, die Ansprüche hatten, und da hat er es erlaubt, dass in Privaträumen 1843 katholischer Gottesdienst gehalten werden darf. Der zuständige Priester kam über den Thüringer Wald zu Fuß etwa 30 Kilometer oder mit der Kutsche 3-4 Mal im Jahr, um Gottesdienst zu halten. Bedingung war, dass alles, was an Kollekten eingesammelt wurde und was es an Stohlgebühren gab, der evangelischen Gemeinde zufällt. Ja, ja, also das war die Bedingung, um überhaupt die Tür aufzumachen. Und dann wurde 1844 in Eisenach wirklich eine Pfarrei wieder errichtet. Einer der katholischen Offiziere, der in der Garnison dort etwas zu sagen hatte, ein Hauptmann, hat von dem Kasernen, vom Exerziergelände ein Stückchen kaufen können. Und zwar das Stückchen wurde ihm verkauft, was zum Exerzieren nicht so gut möglich war, weil es feucht und nass war. Das hat man den Katholiken verkauft. Er hat das trainieren lassen, also Wasser ableiten lassen, und hat dort einen kleinen Betsaal auf eigene Kosten gebaut. Mit der Errichtung der Gemeinde. Die Gemeinde wuchs dann sehr schnell. Eine Rolle spielte für die Entwicklung der katholischen Kirche in Thüringen die Eisenbahn, also dass eine Eisenbahnverbindung quer durchgezogen wurde, eine der ersten in Deutschland, und damit quasi dort Städte angebunden waren und ein Austausch innerhalb Deutschlands war, wo Katholiken wieder hinzogen. In einem kleinen Ort in der Nähe von Eisenach, kleinen Städtchen Hula, zogen zum Beispiel aus dem süddeutschen Raum Pfeifenschnitzer, also Handwerker, die Pfeifen zum Rauchen geschnitzt haben. Die waren alle katholisch. Plötzlich war Bedarf da und die Gemeinde entwickelte sich, und es wurde dann auch eine erste Kirche gebaut, wurde dann 1889 eingeweiht. Also man sieht, es kommt dann so langsam ein katholisches Leben wieder in Gang. Nicht nur in Eisenach, sondern in vielen kleinen Orten in Thüringen. Damit Sie mal einen Einblick haben, vor 1848, also in dieser Entstehungszeit, das ist jetzt so der Thüringer Raum. Sie sehen da oben ist Erfurt. Da drüben haben Sie von Eisenach. Das sind zwischen 1820 und 1848 Standorte, wo katholische Gemeinden in Thüringen waren. Bei Erfurt sehen Sie da mehrere Kreuze, da gab es mehrere Gemeinden, ansonsten haben Sie dort einzelne. Gotha gab es zwei Kirchen und zwei Gemeinden, ansonsten einzelne. Und das ist dann so dieser Südthüringer Raum, hier zwischen, hier geht etwa der Rennsteig lang. Im Südthüringer Raum, das geht dann hier rüber, hier ist dann schon Fulda. Das so im Fulda-Gebiet gab es einige alte Gemeinden noch, Leiser, Zellerhöhn. Ja, im ganzen Südthüringen-Gebiet gab es in dieser Zeit nur eine katholische Gemeinde, Wolfmannshausen. Das war damals Würzburger Gebiet, das war Fulda-Gebiet. Es gab eine katholische Gemeinde, ein Dorf, das auch bis heute noch etwas katholisch ist. Dort haben wir immerhin noch 18% Katholiken, auch heute. Das war die Landschaft 1848. Das heißt, katholischerseits große, große weiße Flecken. Und dann entwickelt sich das so langsam bis 45. Ich sagte, es gründen sich Gemeinden neu. Es baut sich auf. Sie sehen, es entstehen neue Pfarreien, auch kirchliche Strukturen, die aufgebaut werden. Sie sehen vor allem so im Raum südlich von Erfurt passiert ein bisschen was. Und hier unten die Würzburger haben sehr darauf gedrängt, dass hier auch einzelne Kirchengemeinden entstehen. Das heißt, in dieser Zeit eigentlich ein echtes Missionsgebiet. Ja, und dann kommt 1929 die Neuordnung der kirchlichen Strukturen in Deutschland überhaupt mit dem Reichskonkordat. Es wurden neue Bistümer gegründet, neue Metropolien. Und da wurde auch im Thüringer Raum umgeordnet. Die ehemals Mainzer Gebiete wurden nach Fulda geschlagen und Würzburg unten hat seinen Teil behalten. So dass wir im Prinzip ab 1929 zur Diözese Fulda gehört haben. In Erfurt selber war in dieser Zeit dann ein Propst angesiedelt, der de facto ja einen Teil der Verwaltungsaufgaben gemacht hat. Aber er hatte nicht die Kompetenzen eines Generalvikars. Dann kommt der Zweite Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich alles fundamental. Wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg die großen Wanderbewegungen, die Vertreibung vor allem von Deutschstämmigen aus polnischen Sudetengebieten, aus tschechischen Gebieten. Und dort ist es so, dass oft ganze Dörfer ausgewandert sind und auch ihre Geistlichen mitgenommen haben. Dass quasi ganze Kirchengemeinden plötzlich aufschwungen. Und viele sind nach Thüringen gekommen, weil ein Priester aus dem Bistum Breslau nach Thüringen geschickt wurde, der ehemalige Generalvikar, der letzte Generalvikar von Breslau, Leckwig. Der war befreundet mit dem Erfurter Propst Kreuzberg. Hat von Erfurt hier aus dann oft auch gesteuert, wo dann quasi Vertriebene hin sind und hat die Seelsorge an den Vertriebenen organisiert. Dadurch sind relativ viele auch hier in Thüringen geblieben. Ich mache heute mit Zahlen deutlich, an der Eisenacher Gemeinde, die habe ich alle drin im Hinterkopf, 1945, vor Ende des Krieges, gehörten zur Gemeinde Eisenach, die ein Areal umfasst, das heute den ganzen Landkreis ausmacht. In diesem Areal lebten etwa 2400 Katholiken 1945. 1945 Sommer bis 1946, wo die großen Flüchtlingsströme waren, waren da plötzlich 22.000 Katholiken. Da war ein großes Auffanglager, ja, wo das war. Und dann, viele sind dann wieder weitergezogen, aber plötzlich hatte die Kirchengemeinde auf einen Schlag dann 4.500, 5.000 Katholiken, die sich verteilten auf die Dörfer. Und wenn Sie jetzt schauen, was ist passiert, das ist jetzt der Schnitt, ungefähr 1948, 1950. Wenn Sie an das vorige erinnern, jetzt sehen Sie überall dort rot. Überall, wo rot ist, sind plötzlich kleine Gemeinden und Seelsorgestellen, Filialgemeinden entstanden, einfach durch die Flüchtlinge, die auch ihre Priester mitgebracht hatten. Das war nicht an jedem Ort ein Priester, aber plötzlich haben wir in diesem Gebiet katholische Gläubige, die versuchen, ihr Leben katholisch zu gestalten. Und das ging nur auch schon damals, muss man sagen, in einem guten Miteinander mit der evangelischen Kirche. Da hat sich viel geändert in der Mentalität auch. Wenn Sie sich erinnern, sagte 1843, musste die Kollekte abgeführt werden. Als in Eisenach die Kirche geweiht wurde, 1889 heißt es in der Chronik, die Protestanten standen an der Seite und trugen offene Bosheit zur Schau. Das ist nach der Nazizeit komplett anders. Da gibt es ein wirkliches Miteinander. Evangelische Gemeinden haben ihre Kirchen geöffnet, damit Katholiken dort Gottesdienst feiern können. Ihre Gemeindehäuser. Da begründet sich für unser Gebiet eigentlich eine sehr gute Ökumene, die bis heute hält. Diese guten Verbindungen zur evangelischen Kirche, die weitgehend in einem vertrauensvollen Miteinander gilt. Also ich weiß das hier konkret in Erfurt auch zu schätzen, dass meine Seelsorgeamtsleiterin unheimlich gute Kontakte zu der Kirchenstruktur der evangelischen Kirche, den Kirchenkreis hier in Erfurt hat. Bevor man große Briefe schreibt, nimmt man den Telefonhörer und ruft an und spricht Dinge vorweg ab, bevor man irgendwas im Zement liest. Und von vornherein Missliebigkeiten und Missstimmungen zu vermeiden. Es ist nicht alles problemfrei, es gibt immer Dinge, die hängen, ist keine Frage, das sind handelnde Menschen immer. Aber wir haben eine sehr große Offenheit und machen viele Dinge auch wirklich miteinander. Und da ist eine Ursache diese. Also wie gesagt, plötzlich haben wir fast flächendeckend Katholiken im Bistum Erfurt da. Natürlich ist das nicht so geblieben im Laufe der Jahrzehnte. Viele sind dann auch wieder weggezogen und die Gemeinden werden auch wieder kleiner. Ich zeige es nachher nochmal. Und das war eine echte Herausforderung. Und dann kamen die politischen Entwicklungen dazu. Das war ja, wie gesagt, der untere Teil bis zum Würzburg. Der obere Teil wird zum Bistum Fulda. Die Grenze, die hier rumgeht, das ist die ehemalige Grenze der DDR gewesen. Es gibt die politischen Entwicklungen, es wird immer schwieriger, den Austausch zwischen Ost- und Westzonen hinzubekommen. Und man merkt bereits so ab 1953, 54, also nach den 53 Ereignissen in Deutschland vor allem, dass die Seelsorge schwieriger gemacht wird. Das heißt, die Bischöfe kommen nur noch sehr schwer in das Thüringer Gebiet, in das ostdeutsche Gebiet, um Firmungen zu sprechen. Ja, es wird Verwaltung erschwert, sodass im Prinzip Fulda handelt und dem Erfurter Propst Freusberg dann schon 1954 de facto die Vollmacht eines Generalvikars für dieses Gebiet übernimmt. Damit man sagt, man kann auf jeden Fall handeln, selbst wenn hier mal komplett dicht gemacht wird. Und dann wurde Freusberg auch als alter Priester 58 bewusst zum Weihbischof von Fulda mit Sitz in Erfurt ernannt, damit auch in diesem Gebiet bischöfliche Jurisdiktionen wahrgenommen werden kann, was Firmungen und Ähnliches angeht. Und dann kam im Prinzip die Grenze, 61 alles dicht, und da war Fulda sehr froh, dass man hier im Prinzip schon mal ein bisschen eigenständige Strukturen geschaffen hat, ohne das komplett abzukoppeln. Es entwickelte sich dann das sogenannte Amt Erfurt-Meiningen. Meiningen deshalb, weil dieses Würzburger Gebiet hier unten ist von Meiningen aus verwaltet worden. Das war so ein Stückchen, so ein eigener Bereich, wo Würzburg auch sich immer noch gekümmert hat und sehr stark unterstützt hat zu DDR-Zeiten. Und ich bin sehr froh, dass die Bestrebungen, die es damals gab, zu DDR-Zeiten quasi neue Kirchenstrukturen innerhalb der DDR zu schaffen, dass das nicht gelungen ist. Der Kardinal Bench war einer der Verfechter, eigene Strukturen zu schaffen. Das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Dadurch ist zur DDR-Zeit bis nach der Wende das zwar ein Amt Erfurt-Meiningen gewesen, mit einem apostolischen Administrator als Bischof, mit einer eigenständigen kirchlichen Verwaltung, die aber de facto immer noch zum Bistum Fulda oder Würzburg gehörte. In diesen beiden Teilen. Und das hat uns in DDR-Zeiten sehr geholfen, manche Dinge in der Seelsorge durchzukämpfen, auch gegenüber dem Staat und der Stasi, weil die wussten immer, es gibt offene Kanäle nach Würzburg und Fulda, dass man Dinge, Repressionen und Ähnliches, sofort weitergeben kann. Das heißt, Dinge wurden dann quasi im Westen öffentlich. Das hat die manchmal etwas vorsichtiger gemacht. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir in dieser Zeit vor allem auch ganz stark materiell unterstützt wurden durch Würzburg und durch Fulda. Es kam die Wende und danach natürlich dann der Wunsch und das Anliegen, dass man hier alles neu schafft. Man konnte dort auf Strukturen zurückgreifen, die in dieser DDR-Zeit entstanden waren. Priesterausbildung bis 1950 für unser Gebiet fand in Würzburg und in Fulda statt. Die Grenze ist da, geht gar nicht mehr, man hat das vorher schon geahnt. Und es wurde für den Osten ein eigenes Priesterseminar gegründet. Ursprünglich sollte es nach Berlin, aber da war die DDR-Regierung dagegen. Die Russen hätten es zugestimmt, aber Ulbricht war der Meinung, das geht gar nicht. So dass dann als Standort Erfurt ins Spiel kam und so wurde 1951 in Erfurt ein interdiözesanes Priesterseminar gegründet. Und von 1951 bis zur Wende sind alle Priester im Osten Deutschlands, also von der Ostsee bis runter zum Erzgebirge, am Schwerin, Bistum Berlin, Magdeburg, Dresden, Meißen, Görlitz, Erfurt, sind alle in diesem Seminar ausgebildet worden. Das heißt, aus meiner Studienzeit, das ist das Schöne, ich kenne halt im ganzen Osten Mitbrüder. Ja, man begegnet sich und man, ich sag mal, trifft sich nicht nur zweimal, man trifft sich 10 oder 15 Mal im Leben immer wieder. Also das ist eine enge Verbindung bis heute da. Es wurde hier ein eigenes theologisches Studium gegründet, als quasi kirchliche Hochschule, staatlich nicht anerkannt. Und wer zu DDR-Zeiten den Schritt getan hat, quasi in diesen kirchlichen Dienst, in die Ausbildung in der Theologie als Priester, wusste, dass er mit diesem Schritt nicht wieder zurück kann in irgendwelche staatlichen Dienste oder auch in irgendwelche lukrativen Arbeitsverhältnisse. Also das waren immer dann einschneidende Schritte, wenn man sich für einen kirchlichen Dienst entschieden hat, dann wusste man, man kann später auch wirklich nur im kirchlichen Dienst dort irgendwo sinnvoll arbeiten. Am theologischen Studium waren hervorragende Lehrer. Das waren teilweise Dozenten, die nach dem Krieg quasi aus großen Standorten kamen, viele Breslauer, die hier gekommen sind. Ja, da waren also der Nestor des Studiums, Professor Klein-Eidam, eine Koryphäe, auch weltweit bekannt. Dann in der Exegese, in der Kirchengeschichte, der Professor Sonntag. Also da waren wirklich Leute da, die auch Kontakte hatten, auch in den Westen, auch rein bis nach Rom, sodass es auch möglich wurde, dass einzelne Priester nach langen Verhandlungen zu einem Aufbaustudium dann in den 80er Jahren nach Rom gehen konnten. Das waren dann Hochschullehrer, die dann bewusst auf Erfurt ausgebildet wurden. Und das Studium hatte auch bewusst das Promotionsrecht der Gregorianer bekommen. Also dadurch war hier eine akademische Ausbildung von Priestern und kirchlichem Personal möglich. Von Anfang an haben an diesem Priesterseminar auch immer Frauen, also nicht am Priesterseminar, am Studium auch Frauen studieren dürfen. Wenige nur, aber das sind dann auch Leute gewesen, die in der Ausbildung der Seelsorgehelferinnen, der kirchlichen Erzieherinnen dann tätig waren. Also das sind viele heute schon im Rentenstand, die dann wirklich ganz normal mitstudiert haben. In meinem Kurs damals waren 4 Frauen, eine Ordensschwester und 3 weitere Frauen, die heute, ja, die Maria ist mittlerweile gestorben, die Ordensschwester, aber die anderen 3 sind alle noch im kirchlichen Dienst im Osten irgendwo als Abteilungsleiterin oder auch Verantwortliche in der Seelsorge. Wie gesagt, der Mauerbau, ich sagte schon, hat gravierende Auswirkungen. Weihbischof hier, apostolischer Administrator später, Bischof Aufderbeck und dann Bischof Wanke bis zur Wende. Die Wende ist ja die Entscheidung gefallen, die Strukturen im Osten an die Strukturen im Westen Deutschlands kirchlicherseits anzupassen. Das hat Auswirkungen gehabt in die Strukturen rein. Ab 1989 wurde dann an Schulen wieder Religion Schulfach, ordentlich. Dazu muss ich sagen, zu DDR-Zeiten hatten wir keine allgemeinbildende Schule bei uns im Bistum. Wir hatten Kindergärten in Kirchengemeinden. Wir hatten das Priesterseminar, wir hatten hier in diesem Gelände eine Ausbildung von Seelsorgehelferinnen, also Gemeindereferentin würde man heute sagen. Und ansonsten die Schulen, die man zu DDR-Zeiten als Kirche haben konnte, waren de facto, heute würde man sagen, Förderschulen, also Arbeit mit geistig-körperlich Behinderten. Schulgründungen haben wir dann erst nach der Wende wieder gemacht. Hier in Erfurt haben wir eine Schule, Edith Stein, sie ist nebenan, haben wir vielleicht mitbekommen. Es gibt eine 2. Schule im Eichsfeld, die Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt. das sind die beiden Schulen, die wir als Bistum halten, als allgemeinbildende Schulen. Mehr können wir uns auch bewusst nicht leisten in unserer Situation. Es ändert sich sehr viel und es wird auch das philosophisch-theologische Studium als erstes als kirchliche Hochschule anerkannt. Und schließlich geht diese ganze Entwicklung dahin, dass 1994 kirchliche Strukturen wieder neu geordnet wurden. Es wird das Bistum Erfurt gegründet, 1894. Es gibt den entsprechenden Staatskirchenvertrag mit der Thüringer Landesregierung. Und es wurden diese Teile, was ich vorhin zeigte, so dieses Gebiet unten, was nahe von Fulda war, das geht nach Fulda. Das wurde abgetrennt aus dem Bistum, obwohl es Thüringen ist. Während die Würzburger gesagt haben, das ganze Gebiet bleibt beim Bistum Erfurt, die haben die ganze Zeit dort gelebt. Es macht Sinn, dort die Verbindungen zu halten. Erster Bischof war dann Joachim Wanke. Das philosophisch-theologische Studium entwickelt sich weiter. Nach langen Verhandlungen ist es gelungen, dieses Studium in die Erfurter Fakultät, als Fakultät in die Erfurter Universität einzugliedern. Erfurt hat eine lange Universitätstradition. Es war die dritte deutsche Universität überhaupt, die gegründet wurde in der Geschichte. Ja. Ist dann im 18. Jahrhundert abgebrochen, die Universitätstradition. Zu DDR-Zeiten gab es mehrere Hochschulen hier. Und wurde dann nach der Wende wurde die Erfurter Universität de facto neu gegründet mit einer primär geisteswissenschaftlichen Ausrichtung und einigen naturwissenschaftlichen Forschungskollegs. Und es gab ganz früh schon durch Bischof Joachim und vor allem durch den damaligen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel die Überlegung, es macht doch Sinn, diese exzellente theologische Hochschule, die wir hier haben, in diese geisteswissenschaftlich ausgerichtete Universität hineinzubringen, als volle Fakultät. Die Verhandlungen haben, Sie sehen es, fast 10 Jahre gedauert, aber am Ende ist innerhalb der Universität Erfurt eine theologische Vollfakultät mit garantierten 12 Lehrstühlen entstanden. Die Lehrstühle sind im Universitätsvertrag vertraglich festgehalten, benannt von den Fächern her. Ja, das heißt, und es ist auch ganz klar geregelt, wie die besetzt werden. Auch der Vatikan hat nach langem hin und her zugestimmt. Das heißt, wir haben jetzt im gesamten Nordostdeutschland haben wir die einzige wirkliche theologische Vollfakultät an einer staatlichen Universität. Die Fakultät ist sehr klein von dem, was sie an Studenten ausbilden kann. Wir haben einfach nicht die vielen Studenten, die hierher kommen. Sie ist ganz stark ausgerichtet auf Theologie im säkularen Raum und in der Diaspora und schaut sehr stark auf den Osten Europas, um dort Verbindungen der Theologie auch zu halten. Und zwar auf dem Hintergrund, wir haben in DDR-Zeiten als Hochschule in Erfurt nur überleben können, weil aus dem Westen jemand den Blick auf uns hatte, uns geholfen hat. Und das gehen wir bewusst nach dem Osten weiter. Also es sind enge Verbindungen auch zu DDR-Zeiten schon gewesen. Wir haben heute eine Kooperation mit der Universität in Oppeln, sehr enge Beziehungen dorthin. Und wir haben zu DDR-Zeiten enge Kontakte auch gehabt in die Tschechei. Was viele nicht wissen, es gab ja in der Tschechei geheime Priester. Ein Teil dieser Priester ist hier in Erfurt in der Kapelle im Bischofsordinariat, also in der Bischofskapelle, geweiht worden. Durch Bischof Ofterbeck, Kardinal Meissner, Weihbischof Koch, der jetzt auch schon verstorben ist. Einer von denen, den Namen kennen Sie alle, ist der Professor Hallig. Der ist hier in Erfurt zum Priester geweiht worden, damals ganz geheim waren. Fast kriminelle Geschichten, die dort gelaufen sind. Die mussten verdeckt hierher kommen. Es war angekündigt, da kommt einer, aber wie kann man sicher sein, dass es der ist, der geweiht werden soll? Ist das nicht ein Stasi-Spitz oder einer, der geschickt ist? Gab es Erkennungsmerkmale weit in die Geschichte zurück? Das Symbol Symbalein zusammenwerfen. Die brachten ein halbes Heiligenbildchen mit. Die andere Hälfte war schon in Erfurt beim Bischof. Passten die zusammen, war das der entsprechende Kandidat. Ausweise kann man ja fälschen. Aber diese Bilder, die wurden vorher übergeben, also das sind fast Kriminalgeschichten, die dort gelaufen sind. Und die sind geweiht worden. Und ich weiß, der Thomas Hallig, als er jetzt wieder hier war, der kommt dann immer ins Ordinariat und steht mit Tränen in den Augen in der Kapelle, wo er geweiht wurde. Ja. Also da ist viel passiert. Und diese Tradition führt die Erfurter Fakultät ganz bewusst fort, mit dem Blick Theologie auf den Osten aufzurichten und Theologie im säkularen Raum zu definieren, auf dem Hintergrund, dass wir ja hier im Osten Deutschlands eine doppelte Diaspora-Situation haben. Das heißt, evangelische und katholische Kirche sind beide in der extremen Minderheit. Wir haben in Thüringen etwa 75-80% nicht Getaufter. Das heißt, katholische Kirche und evangelische Kirche zusammen nicht mal mehr 30% Christen. Und diese Säkularisierung, die geht ja nicht erst seit 20 Jahren, die hat ja massiv eingesetzt schon, eigentlich in der Nazizeit. Dort ist man ja bewusst antikirchlich gewesen. Man hat ja das GAU Thüringen als erstes GAU damals dem Führer zu Füßen gelegt, als nationalsozialistisch. In Eisenach die Auseinandersetzung bekennende Kirche, Reichskirche. Da gab es ja ganz starke Traditionen, sodass wir hier in Thüringen mittlerweile die vierte und fünfte Generation von Menschen haben, die nicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind. Diese Menschen haben vergessen, dass es Gott gibt. Also Gott kommt in ihrem gesamten Denkhorizont eigentlich nur vor wie ein Fabelwesen. Das heißt, selbst wenn sie transzendente Erlebnisse haben, fehlen ihnen oft die Vokabeln, davon zu sprechen. Das ist so diese Herausforderung, wie gehe ich in diesen säkularen Raum hinein, wo die Menschen Gott vergessen haben, und wie kann ich dort von Gott sprechen? Aufgabe der Theologie. Das ist eine unserer größten Herausforderungen, die wir haben. Wie sprechen wir in dieser konkreten Situation mit Menschen, die ehrlich auf der Suche sind, die auch Kirche weitgehend nicht feindlich gegenüberstehen? Wie kann ich denen eine Brücke bauen, dass sie letzten Endes die Botschaft des Evangeliums in ihrem Herzen spüren und annehmen können? Wirklich nach Worten suchen. Ich bin befreundet mit einer ganzen Reihe Nichtchristen, einfach aus meiner Biografie her. Und wir kommen oft auf geistliche, auf transzendente Themen zu sprechen. Und mir geht immer sofort auf, dass ich für diese Menschen in einer Fremdsprache spreche, in unserem christlichen Duktus. Die verstehen Dinge nicht. Das heißt, ich muss immer überlegen, wie erkläre ich denen, was ein Sakrament ist? Ja, es ist nicht da, es ist nicht böswillig. Was sie oft von Gott oder von Glaube von Kirche wissen, wissen sie aus den Medien von mehr oder weniger schlechten Filmen. Ja, das ist diese ganz große Herausforderung, die einfach steht. Und diese Herausforderung stellt sich bewusst auch die Fakultät. Wo sie sagen, das ist unser wirklich ein Auftrag, den wir haben, in diese Zeit hinein quasi Theologie so zu betreiben, so zu sprechen, dass Menschen dort andocken können, die aus einem nichtchristlichen Horizont kommen, dass sie dort Dinge entdecken und sagen, ja, ich denke nicht nur drüber nach, sondern es trifft mich auch ein Stück im Inneren. Ja, also der Philosoph, der jetzt in Ruhestand gegangen ist, Professor Tiefensee, hat das mal so gesagt, die Menschen sind religiös und musikalisch. Wie mache ich diesen Menschen Lust darauf, eine Melodie zu hören und als religiös zu entdecken? Ja, also das ist die Herausforderung. Ja, 2004 haben wir dann bei uns im Bistum begonnen, ein Stückchen vorauszuschauen, weil wir gesehen haben, es ändern sich natürlich die Bedingungen. Die Zahl der Katholiken nimmt deutlich ab. Wir werden auf Zukunft hin weniger Priester, weniger materielle Ressourcen haben. Ich sage das nochmal hinterher, was dazu. Und habe überlegt, wie kann man im Prinzip das Bistum so anpassen, dass es funktioniert, auch dass wir künftig hier unseren Auftrag erfüllen können, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und Bischof Joachim hat damals gesagt, wir müssen das Kleid anpassen. Wir können nicht in einer Struktur leben, die zu groß ist und die eigentlich nicht zu den Verhältnissen passt, die eigentlich seinsmäßig, die wirklich da sind. Und da ist ein Prozess begonnen worden, der bis heute weitergeht. Und der begann 2005 mit einer Reform der Dekanate. Bis dann hatten wir 14 Dekanate im Bistum, die wurden auf 7 reduziert. Dann war im Jahr 2007 ein Kairos gegeben. 2007 haben wir den 800. Geburtstag der heiligen Elisabeth gefeiert. Und das war der Kairos, wo wir sagen können, jetzt können wir Impulse geben mit dem Blick auf das Leben der heiligen Elisabeth, die ja kirchliches Leben im Mittelalter massiv verändert hat, zu schauen, wie können wir das, was sich bei uns an äußeren Strukturen ändert, mit Impulsen füllen, dass quasi in dieser neuen Struktur auch etwas Geistliches passiert. Das ist die Herausforderung, die wir auch wieder haben, diese Strukturänderungen im Prinzip mit Leben zu füllen. Und damals war ein Ansatz, der bis heute durchträgt, wo wir lange gerungen haben. Ich war als Pfarrer, als Elisabeth-Pfarrer in Eisenach dort unmittelbar mit beteiligt. Wir haben versucht, die 7 Werke der Barmherzigkeit, aus denen Elisabeth gelebt hat und die auf der Wartburg in einem Fries dargestellt sind, umzuformulieren in heutige Sprache. Da ist dann zum Beispiel herausgekommen, ich höre dir zu, ich gehe mit dir mit, ich rede gut über dich. Also wir haben nach Möglichkeiten gesucht, das zu übersetzen wieder in unsere Sprache. Und das sind Dinge, die bis heute bei unseren Angestellten und Mitarbeitern wirken. Ja, 2011 kam dann ein Ereignis, das uns wie ein Hurrikan überfallen hat. Der Heilige Vater hat Deutschland besucht und wollte unbedingt ins Bistum Erfurt kommen. Wir hatten innerhalb von 2 Tagen gleich 2 Standorte auszurichten, im katholischen Eichsfeld eine Vespe und hier in Erfurt auf dem Domplatz den Gottesdienst. Hier sehen Sie nun ein paar Bilder. Das war mein 2. Jahr als Generalvikar. Ich denke mit Freuden und mit Grausen daran zurück. Ich möchte sowas nicht wieder organisieren. Also Sie sehen oben links die Vespe im Eichsfeld, dort im katholischen Gebiet, unten dieser Wallfahrtsplatz, den wir auf der grünen Wiese herrichten mussten. Mit 90.000 Teilnehmern aus dem ganzen Osten Deutschlands. Oben Papst Benedikt besucht den Erfurter Dom und darunter war ein Bild vom Gottesdienst auf dem Domplatz. Ja, dann haben wir 2012 bei unserer Strukturreform den 2. Schritt gegangen und haben gesagt, es gibt den nächsten 17, 18, 20, 21. Erkläre ich dann noch ein bisschen. Dann hat Bischof Joachim 2012 aus Gesundheitsgründen darum gebeten, dass er sein Amt abgeben kann. Wir hatten leider eine sehr, sehr lange Sedisvakanz, fast 2 Jahre. Das hat dem Bistum nicht gut getan. Und wir konnten dann Gott sei Dank 2014 Bischof Ulrich Neimeyer als Bischof hier in Erfurt begrüßen, der seitdem seine Amtsgeschäfte macht und mittlerweile ein echter Thüringer geworden ist. Jetzt zu dem, was ich schon mal gesagt habe, zu der Strukturreform des Bistums. Ich fange mal an mit einem großen Überblick. Ich habe mal die Karte des Bistums Erfurt, so wie wir es heute haben. Und wenn Sie genau schauen, dann können Sie entdecken, dass hier so ein Einschnitt ist und hier unten auch wieder. Das Land Thüringen geht bis hier. Das heißt, das Bistum Erfurt ist nicht flächengleich mit dem Freistaat Thüringen. Diese Gebiete gehören zum Bistum Dresden-Meißen. Als wir das Bistum gegründet haben, gab es Verhandlungen über das neue Gebiet. Die Magdeburger hatten damals Gebiete abgegeben. Und die Dresdner sagten, wir können das nicht abgeben, weil unsere drittgrößte Stadt liegt genau in der Schwerer. Die hätten sie gern genommen. Und dann sehen Sie noch, die Grenze geht hier weiter. Und dann haben Sie hier so einen Zipfel, der auch wieder gelb ist. Das ist Bistum Fulda, das ist dieser Teil der Rhön, der zum Bistum Fulda gekommen ist. Und das heißt, der Rest ist dann Erfurt. Das hat natürlich wieder Folgen. Wir sind ja in Freistaat Thüringen, wir müssen ja auch Verhandlungen mit entsprechenden Ämtern führen, sei es um Religionsgericht oder ähnliche Dinge. Unser katholisches Büro ist ja der Ansprechpartner dafür. Das heißt, wir müssen immer noch mit dem Bistum Fulda und dem Bistum Dresden-Meißen das zusammenführen. Das heißt, der Vertreter des katholischen Büros bei uns vertritt auch die Dresdner und die Fuldaer Teile bei der Thüringer Landesregierung mit. Das heißt, wir denken immer dreispurig, wenn es um die Politik geht. Wir haben 2 Gebiete im Bistum, das katholische Eichsfeld und die Diaspora. Eichsfeld zeige ich nachher nochmal, aber das ist im Norden. Wir haben jetzt 7 Dekanate und der gesamte Katholikenanteil in Thüringen ist etwa 7%. Tendenz leicht sinkend. Das verteilt sich so, die Katholiken, 65% unserer Katholiken von den 149.000 rund, leben im Eichsfeld, das heißt in diesem Gebiet, in diesem kleinen Gebiet. In dem Rest leben die anderen Katholiken. Das heißt, wir haben eine Diaspora zwischen 1,5 und 4%. Die Stadt Erfurt fällt ein wenig raus durch die kirchlichen Strukturen, die wir hier haben. Wir haben in Erfurt etwa 12% Katholiken. Allerdings nördlich von Erfurt, keine 30 Kilometer weiter weg, ist eine kleine Stadt, Sömmerdal, die zu DDR-Zeiten bewusst ja antikirchlich-sozialistisch entwickelt wurde. In der Stadt Sömmerdal, wenn Sie dort reingehen, was schätzen Sie denn, wie viele Christen, evangelisch-katholisch, heute in Sömmerdal leben? Ich frage einfach mal in die Runde, was schätzen Sie denn? Evangelisch-katholisch zusammen. 2%? Ganz so schlimm ist es nicht. Es sind 7% der Stadtbevölkerung von Sömmerdal sind christlich. 1,5% katholisch, der Rest evangelisch. Die sind nicht getauft. Wenige Muslime, also ist nicht alles, die sind einfach nicht getauft. Ich sage aber, die sind naturbelassen. Das Taufwasser halten wir schon mal warm, aber ja, keinerlei Bindung halt. Ne? Sie sehen, die Katholikenzahl ist relativ klein für dieses Riesengebiet. Sagen wir mal den Überblick über die Dekanate. Da sehen Sie das Dekanat Bingenstedt, das Dekanat Heiligenstadt und das Dekanat Leinefelde-Worms. Das sind die drei Dekanate des Eichsfeldes. Diese drei hier oben. Wobei das Eichsfeld hier endet. Dieses Gebiet ist dann schon wieder eher Diaspora geprägt, aber der größte Teil dort ist katholisch geprägt. Wie gesagt, 65% der Katholiken leben in diesem Bereich. Und wenn Sie jetzt schauen, wie groß diese Dekanate sind, ich war Rechtsanwalt im Dekanat Meiningen. Eisenach liegt etwa hier, das war meine Pfarrei. Die Entfernung von hier bis hier runter sind 210 Kilometer. Ein Dekanat. In Italien zwei kleine Bistümer, ne?
Ja.
Also ich habe ja ein bisschen die Binnenstrukturen auch. Und das ist eben auch eine Herausforderung, die wir haben bei uns in der Seelsorge. Wir haben lange, lange Wege, kleine Gemeinden, die zu vernetzen, nach Verbindung zu halten. Das können Hauptamtliche überhaupt nicht leisten. Das heißt, wenn wir nicht ganz viele Ehrenamtliche haben, engagierte Menschen in den Kirchengemeinden, liegt in weiten Teilen Thüringens katholisches Leben brach. Also die Gnade der Taufe und der Firmung nehmen ganz, ganz viele Ehrenamtliche bei uns wirklich wahr. Wir haben seit den 60er Jahren schon, seit 65, das Institut der Kommunion und Diakonat selber. Das ist hier in Thüringen erfunden worden, unter Bischof Auftebeck, dass Laien Kommunion spenden und auch Gottesdienst erhalten. Das ist seit dieser Zeit bei uns. Wir haben jetzt die ersten Diakonatsherren, die über 50 Jahre im Dienst gewesen sind, in die Rente verabschiedet. Das heißt, in den großen Diaspora-Gebieten ist es essentiell und überlebensnotwendig, dass dort regelmäßig sich die Christen versammeln zum gemeinsamen Gebet, das geleitet wird durch Laien. Und wir haben bei uns im Bistum ganz bewusst auch entschieden, dass diese Wortgottesfeiern, die wir dort haben, in den Diaspora-Gebieten auch ganz bewusst mit dem Kommunionempfang verbunden werden können. Viele der Menschen in unseren kleinen Diaspora-Gemeinden sind sehr alt und sie leben wirklich aus der Eucharistie. Es ist für sie Lebensmittel. Das kann man ihnen nicht vorenthalten wollen. Und diese Menschen können sehr, sehr genau unterscheiden, was ist Wortgottesfeier, was ist Eucharistie. Wir haben also nicht die Sorge, dass... Ach, kleinen Moment, jetzt muss ich ganz schnell, nachdem wir da beruhigen. Wir haben also nicht die Sorge, dass es dort eine leichtfertige Vermischung von Eucharistie und Wortgottesfeier gibt. Das können die Leute sehr, sehr genau unterscheiden. Ich bin als Generalvikar ja nicht hier in eine Kirchengemeinde in Erfurt eingebunden. Ich bin aber fast jeden Sonntag, wenn ich nicht andere Verpflichtungen habe, im Bistum unterwegs in die Diaspora-Gemeinden, um dort auszuhelfen in Eucharistiefeiern. Und ich erlebe dort überwiegend kleine, aber doch sehr lebendige Gemeinden. Oft habe ich nur ein oder zwei Familien, die mit Kindern da sind, viele alte Leute, aber die kommen, die wissen, warum sie kommen. Und die sagen auch, aber nächste Woche ist doch wieder Wort Gottes bei, da kommt doch wieder Herr oder Frau Y. Und unsere Diakonatshelfer, so erlebe ich die meisten ja mittlerweile fast 500 Diakonats- und Kommunionhelfer im Bistum. Keiner von denen, die ich dort kenne, hat den Drang, sich quasi an die Stelle des Priesters zu stellen. Die wollen gar nicht das einnehmen, sondern sie sagen, wir machen einen Dienst, wir rüsten sie dazu gut zu. Wir haben einen Dienst, quasi an der Gemeinde, ich bringe meine Fähigkeiten ein, so gut ich kann, manchmal auch zwei zusammen, der eine singt, der andere hält die Katechese und den Gottesdienst. Und die kommen aufgrund dieser großen Entfernung oft selber nicht am Sonntag selbst in eine Eucharistiefeier. Das Ideal wäre ja, sie sind in einer frühen Messe in der Pfarrei und nehmen von dort die Eucharistie mit, dorthin, wo sie Wort Gottes feiern machen. Das geht aufgrund der Entfernung nicht. Die gehen dann entweder am Sonnabendabend in den Vorabendgottesdienst, ja, oder kommen dann ganz, also sie gehen auf jeden Fall in den Vorabendgottesdienst und kommen dann ganz bewusst auch in der Woche nochmal zu einer Eucharistiefeier in die Pfarrei, um die Verbindung auch mit den Pfarrern zu halten. Ich habe als Pfarrer von Eisenach in einer Diaspora-Gemeinde von diesen Menschen nur profitiert. Muss sie natürlich begleiten und ihnen Hilfe geben und sie nehmen diese Hilfe gern an und wollen dort auch geistlich etwas. Ja, jetzt haben wir die Situation, 2010 hatten wir in diesem Gebiet noch 70 Pfarreien mit 105 Filialen. Wie gesagt, es ändert sich einiges. Wir hatten damals 109 aktive Priester, 12 hauptamtliche Diakone. Wir hatten etwa 57 Gemeindereferenten. 2018, wie sieht es jetzt aus? Wir haben einiges geändert in der Zeit. Wir haben nur noch 45 Pfarreien. Es werden noch weniger werden. Wir haben im Moment das erste Jahr, wo wir mehr pensionierte Priester als aktive haben. 76 zu 79. Im Moment 9 Diakone. Ja, und das ist für dieses Gebiet. Ja. Da ist aber der Bischof dabei, die Bistumsleitung, eine Sonderseelsorge. Ist alles dabei. Und zurzeit 53 Gemeindereferenten. Nächstes Jahr wahrscheinlich 55. Wie werden die Entwicklungen sein, unsere Prognosen? Ich habe jetzt mal so 21, dort werden wir unsere äußere Strukturveränderung abschließen, wo wir sagen, wir werden aber den äußeren Strukturen dann nichts mehr ändern. Ich rechne 2021 im schlechtesten Szenario mit etwa 144.000 Katholiken. Vielleicht ein paar mehr. Wir werden dort ca. 60, vielleicht 62 Priester im aktiven Dienst haben. Wenn man jetzt schaut, Relation Priester zu Katholiken, sieht das immer noch sehr gut aus. Ein Priester und 2400 Katholiken, für den Westen Deutschlands Traumzahl. Aber sehen Sie die Entfernung, die dazu kommt. Wie will ich sammeln? Also unsere größte Kirchengemeinde, die wir im Bistum haben, ist hier die Erfurter Innenstadtgemeinde St. Laurentius. Da haben wir 9000 Seelen. Das ist die größte Kirchengemeinde im Bistum. Die meisten Kirchengemeinden bei uns im Bistum werden zwischen 2000 und 4000 Seelen haben. Wir haben ein paar ganz kleinere, aber das wird der Schnitt sein. Diakone, Ziel ist wieder so 12 Diakone zu haben. Wir werden nächstes Jahr, so Gott will, wieder 3 weihen können, sodass wir von den 9 die 12 wieder erreicht haben. Das sind ständige Diakone, die aktiv angestellt sind. Pastorale Mitarbeiter, 45 bis 50. Wir können uns 10 mehr leisten, aber ich bin Realist und sage, wir müssen sie ja auch erstmal finden und es müssen geeignete Mitarbeiter sein. Ja, also wir gucken sehr genau, wen wir in den Dienst reinnehmen. Das müssen nicht alles die Leute mit 1 plus sein, aber sie müssen solide sein. Und wir können es uns in unserem Bistum nicht leisten, bei den pastoralen Mitarbeitern jemand einzustellen, nur für eine bestimmte Sparte. Ich stelle jemanden ein, der nur für Krankenseelsorge, Gefängnisseelsorge geeignet ist. Das geht nicht. Wir brauchen Universalisten. Wir schauen schon, wo die Charismen der Menschen dann sind, versuchen sie möglichst dort auch einzusetzen. Aber ich kann keinem Gemeindereferenten, den wir einstellen, garantieren, du wirst dein Leben lang der Krankenhausseelsorge sein. Deswegen guck mal genau hin, wen wir dort nehmen. Die Finanzen. Im Moment geht es uns, wie allen deutschen Bistümern, extrem gut durch die hohen Kirchensteuern. Das wird aber nicht so bleiben. Realistisch wird die Einnahme bis 21 auf 85% zurückgehen und darüber hinaus wird es noch weiter zurückgehen. Das heißt, bei allen Überlegungen, die wir machen, was Personal und Struktur angeht, das ist dann auch mein Job als Generaldekan und gleichzeitig Ökonom, dort sehr vorsichtig vorauszuschauen und nur die Dinge zu setzen, wo wir sicher sein können, dass wir sie wahrscheinlich halten können. Deswegen, es gab zum Beispiel große Bestrebungen, wir müssen unbedingt eine Grundschule im Bistum eröffnen. Ich habe dem Bischof, der ist Gott sei Dank auf meiner Seite, gesagt, wir sagen dem entsprechenden Schulreferenten nur über unsere beiden Leichen. Das geht nicht. Weil wir wissen, wenn wir diese Grundschule errichten, weil sich sofort, was ich an Budget jedes Jahr reinnehmen muss, weil die staatlichen Refinanzierungen sind nicht kostendeckend. Für die Schule, die wir hier haben, gebe ich pro Jahr etwa 1 Million aus Bistumsmitteln dazu, damit der Schulbetrieb läuft bei 750, 800 Schülern. Das heißt, mir ist es wichtiger, diese beiden Schulen, die wir haben, sicher zu halten, gut zu entwickeln als Leuchttürme, als noch irgendwas dazu, was nicht leben und nicht sterben kann. Das sind so viele Entscheidungen, die wir dann sehr deutlich treffen. Wir haben keinen Grund zu jammern. Aber ich denke, wir müssen mit Augenmaß arbeiten. Wir sind, was die Verwaltung angeht, im Bistum sehr, sehr schmal aufgestellt. Wo große westliche Bistümer eine Abteilung mit 10 oder 12 Leuten haben, habe ich, sagen wir mal, meine Rechtsabteilung arbeitet mit 3 Personen, dem Justiziar, einer zweiten Juristin und einer Sekretärin oder Assistenz. Das ist meine gesamte Rechtsabteilung, die alle stemmt. Das heißt, hochmotivierte Leute, ja, die wir auch fördern, aber die wir auch schützen. Und wir bauen nicht weiter auf, weil ich sage, warum? Mir ist es wichtiger, Personal in den Verein zu haben. Ja, dort ist es wichtiger, dort passiert das Entscheidende. Ja, wir werden dann 21 die Anzahl der Vereine auf insgesamt 33 reduzieren. Das wird der Endstand sein, wo wir sagen, auf mittlere Zeit können wir das sicher halten. Damit Sie mal so einen kleinen Eindruck haben, wie das aussehen könnte. Ich gehe mal hier runter. Das ist nicht. Ich glaube, mein altes Deckernat Meiningen. So sah es 2010 aus. Das waren die Vereine im Deckernat Meiningen. Da sehen Sie da oben mein Bereich Eisenach mit der Filiale Gerstungen. Das war mal mein Bild. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Da sehen Sie, dass es mein ganzes Teil Vereine und Filialen sind. 2021 wird es so aussehen. Wir haben noch 4 Vereine. Wobei in Eisenach der Pfarrer sitzen wird, ein zweiter Priester im Gebiet, wahrscheinlich in Bad Salzungen, als Kooperator. Oft ein, hoffe ich immer noch, ein fitten Pensionär oder Vorpensionär. Die Pfarrei Gotha ist heute schon mit diesem Zuschnitt. Die Pfarrei Gotha funktioniert mit einem Pfarrer und einem Kooperator. Die Pfarrei Meiningen, der Pfarrer wird in Meiningen sitzen, der Kooperator wird hier drüben in Suhl sitzen. Und die Pfarrei Sonnenberg wird mit einem Pfarrer und einem Diakon, der in Lieberkhausen sitzen wird, auskommen. Wir konnten das so zuschneiden, im Hintergrund auf die Infrastruktur, weil von Osten nach Westen geht hier oben die Autobahn A4 durch. Und es kommt dann hier rüber, kommt die Autobahn 71, die quasi hier nochmal durchgeht. Die in 73 verzweigt, sodass man dort schon mal schnelle Verkehrswege hat. Trotzdem bleibt es eine Herausforderung, weil die Pfarrei Meiningen umfasst mehr als einen Landkreis. Ja? Die Pfarrei Meiningen wird am Ende etwa 3200 Katholiken haben, die sich verteilen werden. Meiningen, da wird ein wenig sein. In Suhl wird eine Zentrale sein. Und dann wird es schon dünn. Wolfmannshausen ist der katholische Ort. Das ist eine katholische Insel. Was hier jetzt steht als Bunker, das sind Gottesdienststationen. Hier oben Maßfeld haben wir noch eine Justizvollzugsanstalt, die wir mitbespielen. Aber dort wird das Leben sein. Schmalkalden ist jetzt nicht eingezeichnet da oben, das wird auch Kirche bleiben. Wir werden nach Möglichkeit keine Kirchen schließen. Aber Gottesdiensträume, die wir in Häusern oder so haben, in Gemeindehäusern, die werden wir zurückbauen. Wir haben bei dieser Struktur eine Grundentscheidung getroffen. Wir legen keine Pfarreien zusammen, es gibt keinen Pfarreiverbund. Wir möchten nicht, dass unsere Pfarrer auf 4 oder 5 Hochzeiten mit Kirchenverständen anwesend sein müssen, sondern wir machen eine Pfarrei. Wir lösen in dem Jahr, wo die Neugründung kommt, wir lösen die alten Pfarreien kanonisch auf und gründen eine kanonisch neue Pfarrei. Es gibt keine Verlierer und keine Gewinner. Ja? Sonst kommen, wir sind die dazugekommen, das gibt es nicht. Ja? Damit habe ich einen Verwaltungsrat und wir haben dann einen sogenannten Pfarreirat, der aus dem Gemeinderat hervorgegangen ist. Wir haben den Berufspfarreirat genannt. Der hat die Aufgabe, auf das ganze Gebilde zu schauen. Und wir haben dann an den Orten, wo kirchliches Leben ist, die Möglichkeit geschaffen, sogenannte Kirchorträte zu bilden. Wir haben die Ordnungen sehr, sehr schlank gehalten, quasi immer nur als Leitplanken vorgegeben, weil wir sagen, der Kirchortrat zum Beispiel in Gerstungen und der Kirchertrat in Suhl werden nicht vergleichbar sein. Aufgrund der Gegebenheiten, die ich habe, sind so verschieden. Man muss denen die Chance geben, das so auszugestalten, dass die Randbedingungen wirklich passen. Und die auch so flexibel gestalten, dass sie atmen können, dass sie sich also auch entwickeln können. In der Pfarrei muss alles vorgehalten werden, was katholisches Leben ausmacht. Im Kirchortrat das, was vor Ort mit den Charismen der Menschen vor Ort geht. Kirchorte gründen sich vornehmlich um ehemalige Filialkirchen, aber nicht nur. Ein Kirchort kann zum Beispiel auch sein, wenn ich in einem Ort ein großes katholisches Altenheim habe, als einzigen Andockpunkt für katholische Kirche, dann ist das für mich ein Kirchort. Und da kann man schauen, wie bespiele ich den. Aber der Kirchortrat, der sich im Altenheim gründet, natürlich ganz anders strukturiert sein, als der Kirchortrat, der eine ehemalige Filiale entwickelt hat. Also diese Offenheiten haben wir, das ist im Moment dabei, das auszugestalten. Ist ein spannender Prozess, der auch nicht gleichmäßig geht, sondern sehr disparat geht. Wir haben ein ganzes Teil sehr, sehr fitte Kirchorträte, die das also voll begriffen haben, ihre Chance auch. Und bei manchen sagen, ja, wie geht denn das? Wie sollen wir denn das machen? Ihr habt uns ja nicht genau gesagt, was wir tun sollen. Also dieses Ermutigen, gestaltet selber mit, wir begleiten euch. Das ist eine echte Herausforderung auch. Also hier in Erfurt hat das einer sofort ergriffen. Die haben jetzt da wirklich da alle Register gezogen und wir begleiten das positiv. Sagen, probiert es aus. Nein sagen, nicht vorher, sondern schauen, ist es sinnvoll? Gibt natürlich Grenzen, in denen wir arbeiten. Ist es sinnvoll, dann probiert es. Wir schauen in 4 Jahren wieder drauf. Was ist geworden? Da kann man steuern, kann man korrigieren. Wir wollen wirklich das Charisma und wirklich die Kompetenz der Getauften und Gefirmten dort wirklich ernst nehmen, die sich dort in Verantwortung rufen lassen. Das ist ein langer Prozess, der wird Jahrzehnte dauern. Das haben wir nicht in 2, 3 oder 5 Jahren zum Ende gebracht. Wir versuchen es zu begleiten, so gut es geht. Im nächsten Jahr zum Beispiel wird es 2 Pastoraltage geben, einen im katholischen Gebiet im Eichsfeld, einen bei uns hier in Erfurt, wo wir ganz bewusst die Leiter der Kirchorträte, also hier haben wir mal einen Sprecher, und die kommen wollen, einladen. Und wir wollen dort als Bistumsleitung Hörende sein. Wir wollen nicht sagen, wie macht, was sind eure Erfahrungen? Wo sind die Dinge, wie setzen sie sich? Und das ist das, was es spannend macht und wo ich sehr dankbar bin, dass ich eine sehr fitte Seelsorgeamtsleiterin habe, die genau diese Dinge mit betreibt. Ja, jetzt so summarisch, seit 1994 haben wir versucht, viele Dinge auf den Weg zu bringen. Wir haben einen Sanierungsstau in vielen Kirchen schon abarbeiten können. Ich hoffe, dass ich die nächsten 5 Jahre fast alle Kirchen dann durchsaniert habe und auch die Gemeindehäuser halbwegs im Schuss habe. Das geht nur dank der Hilfe der Nachbarbistümer, die immer wieder was dazugegeben haben, vor allem Würzburg und vor allem, wir leben viel vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Und ich habe schon mal gesagt, die Rolle der Ökumene in der doppelten Diaspora, das ist enorm wichtig. Wir können es uns nicht leisten, katholisch und evangelisch gegeneinander zu arbeiten. Wir werden in der Gesellschaft immer nur als Kirche wahrgenommen. Ob das katholisch oder evangelisch ist, das unterscheiden die Leute nicht. Ich weiß es selber in Eisenach, dass da, wie war das? Das war Benedikt, als er ein Lehrschreiben ausgegeben hat, plötzlich Leute bei mir aus der Kirche austreten wollten, die evangelisch waren. Ja, weil das wird nicht unterschieden halt. Und wir können wirklich nur zusammenarbeiten und ich kann es aus meiner eigenen Biografie, aus meinem eigenen Leben in Eisenach als Pfarrer sagen, ich war dort nicht nur gut bekannt, sondern bin bis heute noch befreundet mit dem damaligen, jetzt ehemaligen Superintendenten. Wir haben viele Dinge miteinander gemacht. Wir haben eine Formel gehabt, heißt, Ökumene ist nicht nur, dass man etwas miteinander macht, sondern Ökumene ist auch, wenn man etwas füreinander macht. Das heißt, es war auch bei Terminen nicht möglich, dass ich oder er da sein konnte. Da haben wir gesagt, wenn du hingehst, dann vertrittst du mich. Und ich verlasse mich darauf umgedreht genauso. Und das war bekannt. Das hieß immer, entweder Beck und Robscheid kommen im Doppelpack oder einer hat den anderen im Rucksack. Ja, das war bekannt. Und das hat viel entkrampft. Bis dahin, dass wir, wenn es schwierig wurde, auf den kleinen Dörfern Beerdigungen zu halten, wo ich sagte, da hat eine Familie, die ich auch lange kenne, guten Grund zu sagen, wir können eigentlich nur diesen Termin dort wahrnehmen, den ich nicht wahrnehmen konnte. Und es war dort der evangelische Mitbruder dort oder die evangelische Mitschwester dort, die ich gut kannte. dass ich dann teilweise auch den Familien die Brücken gebaut habe. Wer denn einverstanden, dass der evangelische Kollege, die evangelische Kollegin die Beerdigung macht? Wir besprechen es miteinander. Und das ging. Umgedreht genauso. Ja. Also da ist ganz viel Positives da gewesen. Es hängt immer an den handelnden Leuten vor Ort. Das ist ganz klar. Und vor allem, wie man es entsprechend vermittelt. Aber ohne Ökumene wären wir in der doppelten Diaspora als Kirche auf lange Sicht de facto verloren. Dann kommen wir im Kanon der vielen Stimmen in der Gesellschaft nicht mehr vor. Gut, in aller Schnelle jetzt hier durch. Ja, ich mache mal das ganze Ding schnell noch zu.
Danke, Herr Mikabe. Vielen, vielen Dank.